treffen sich ein Atheist, ein Imam, ein Rabbi und ein Pastor zum Disput. Atheist: die Bibel ist eine Lüge. Imam: stimmt, der Koran ist die einzige Wahrheit. Rabbi: stimmt teilweise. Nur das Alte Testament, die Tora, ist wahr. Pastor: das ist alles eine Lüge. Die Bibel lügt nicht. Wer hat recht? Wer lügt? Der Ausgangspunkt dieser vier grundverschiedenen Weltanschauungen hat in der Menschheitsgeschichte zu vielen Kriegen, zu großem Leid, Mord und Totschlag geführt. Was Wahrheit und was Lüge ist, hängt immer von den kommunizierenden Menschen ab. Und darüber wollen wir mal in drei Predigtteilen nachdenken. Erstens: was ist Lüge? Zweitens: was ist die Verleumdung? Und drittens: was ist die Wahrheit? Nun, liebe Geschwister, liebe Freunde, habt ihr mit Sicherheit schon sehr oft eine Predigt gehört über dieses Thema. Und doch kann man in der heutigen Zeit dieses Thema immer wieder neu aufnehmen. Schaut euch das Fernsehen an. Schaut euch den Wahlkampf in den USA an. Und dann wird ihr schlecht. Und deshalb sollten wir auch dieses Thema immer mal wieder bedenken. Eine Lüge ist eine Aussage, von der der Sender, also der Lügner, anders als bei einer Unwahrheit, weiß oder vermutet, dass sie unwahr ist. Sie aber mit der Absicht äußert, dass der Empfänger sie glaubt. Deshalb sagt die Bibel in den 10 Geboten als Grundlage für ein friedliches und gottgefälliges Zusammenleben der Menschen: du sollst nicht lügen. Und schon habe ich gelogen. Das steht überhaupt nicht in der Bibel. Was steht da drin im 8. Gebot? Du sollst nicht falsch Zeugnis gegen deinen Nächsten aussagen. Das ist das 8. Gebot. Und natürlich hat das etwas mit Lügen zu tun und mit der Forderung nach Wahrheit und nach Wahrhaftigkeit. Deshalb sind so viele Leute überzeugt, es würde heißen: du sollst nicht lügen. Aber es geht nicht einfach darum, sich mit den kleinen oder großen Lügen einen großen oder kleinen Vorteil zu verschaffen oder es sich zumindest einzubilden. Denn bekanntlich haben Lügen kurze Beine. Und viele Menschen, vielleicht auch wir, müssten auf Stummelbeinen rumlaufen. Es geht um mehr, um viel, viel mehr, liebe Geschwister. Es geht nämlich buchstäblich um das Leben. Und zwar um das Leben der anderen, der Nächsten. Ganz wörtlich aus dem Hebräischen übersetzt heißt es: du wirst nicht als Lügenzeuge aussagen gegen deinen Nächsten. Diese wörtliche Übersetzung macht auch gleich deutlich, dass dieses Gebot ursprünglich im Bereich der öffentlichen Rechtsprechung angesiedelt war, also falsche Aussagen vor Gericht betraf, in denen eine falsche Zeugenaussage zur Verurteilung eines Unschuldigen führen konnte. Vor Gericht mussten immer Zeugen gehört werden. Das war sehr wichtig, denn wir haben damals nicht gelebt, aber wir wissen, es war eigentlich die einzige Untersuchungsmöglichkeit, dass der Zeuge wahr aussagt. Es gab ja noch keine DNA-Analyse, keine daktyloskopischen Gutachten oder die forensische Medizin. Von den Zeugenaussagen hingen daher Leben, Ehre und Besitz der Angeklagten ab. Umgekehrt wurden erwiesene falsche Anklagen und falsche Zeugenaussagen hart bestraft. Das ist übrigens auch bei uns in der Rechtsprechung so. Paragraf 153 Strafgesetzbuch, ich zitiere: wer vor Gericht oder vor einer anderen zur eidlichen Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen zuständigen Stelle als Zeuge oder Sachverständiger uneidlich falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Bei Meineid fordert das Gesetz sogar eine Freiheitsstrafe von mindestens 1 Jahr. Unser heutiges Strafrecht also basiert im Grunde genommen auf das achte Gebot der Bibel. Und das achte Gebot fordert, die Aufgabe als Zeuge mit Ernsthaftigkeit wahrzunehmen. Leistet ein Zeuge einen Meineid, indem er eine falsche Tatsache behauptet, verfälscht oder die gerechte Urteilsfindung des Gerichts? Und dasselbe gilt für den Richter. Vertritt er die Wahrheit, indem er willkürlich Fakten unterdrückt, macht er sich ebenfalls zum Lügenzeugen, der das Urteil manipuliert. Das achte Gebot fordert also einen fairen Prozess mit ordentlicher Beweisführung, um die Verurteilung eines Unschuldigen zu verhindern. Experten schätzen, dass etwa 7% aller Gerichtsurteile Fehlurteile sind, aufgrund falscher Zeugenaussagen. 7%. Und denk mal, liebe Geschwister, in Ländern, wo die Todesstrafe noch praktiziert wird, habt ihr das mitgekriegt? Trump fordert die Todesstrafe. Heißt das zwangsläufig, dass es immer wieder zur Hinrichtung von völlig unschuldigen Menschen kommt? Wie früher bei Jesus. Wie gesagt, in dem achten Gebot geht es buchstäblich ums Leben. Der Reformator Martin Luther hat das Gebot dann erweitert zu einer Aufforderung der allgemeinen Ehrlichkeit. Zeugnisreden bedeutet, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten oder verleumden. Heute übertragen, sage über deinen Nächsten nichts, was ihm schaden könnte. Verbreite keine Gerüchte. Beteilige dich nicht an der üblen Nachrede, verkneif dir den bösen Tratsch, verzichte darauf, peinliche Wahrheiten auszuplaudern. Lüge ist, was den Nächsten ohne Not verletzt. Und so verstanden heißt es eben, du sollst nicht lügen. In einer Umfrage von 1000 Bürgern nach den Bedeutungen der 10 Gebote haben die 2/3 gesagt, du sollst nicht töten, die Hälfte, du sollst nicht stehlen und 1/3 immerhin noch, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Und mit Erschrecken kriege ich im Fernsehen mit, was da gelogen, betrogen, verleumdet wird. Ich komme nochmal zurück. Also wenn ich diesen Wahlkampf in Amerika mal anschaue, dann wird mir schlecht. Das achte Gebot. Und da nimmt einer wie dieser Trump noch Gottes Wort in den Mund. Er hat behauptet, die Gegenkandidatin Kamala Harris sei gegen Juden. Hat er behauptet. Aber viele von euch wissen, Kamala Harris ist mit einem Juden verheiratet. Lügen ist gesellschaftsfähig geworden. Und warum wird gelogen? Erstens, um sich Vorteil zu verschaffen. Zweitens, es gibt sogar die Lügensucht, Pseudologia fantastica. Es gibt die Lügen zur Selbstdarstellung, die Prahlerei. Die Lügen, um andere herabzuwürdigen, also die üble Nachrede. Aber, und das schauen wir uns nachher noch etwas näher an, auch Lügen, um ein Unheil abzuwehren. Die Notlüge, dürfen wir das Christen? Und bei den Lügen sind wir im Buch der Bücher in bester Gesellschaft. Die Bibel ist voller Lügen. Das ist falsch, das ist auch eine Lüge, anders. Die Worte sind wahrhaftig in der Bibel. Aber viele handelnde Menschen werden uns als Lügner gezeigt. Schauen wir uns mal in der Bibel an. Einige Beispiele. 1. Moses 9, 4, 9. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Das geht am Anfang der Bibel schon los. Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Lüge! Eine Lüge, um der Strafe zu entgehen. Und da nahm Abram nah an Ägypten, da Abram nah an Ägypten kam, sprach er zu seinem Weib Sarai: Siehe, ich weiß, dass du ein schönes Weib von Angesicht bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen werden, so werden sie sagen, das ist sein Weib, und werden mich erwürgen und dich leben lassen. Sage doch, du sollst meine Schwester, auf dass mir's wohl gehe, um deinetwillen, und meine Seele am Leben bleibe um deinetwillen. Abraham, unser Vater, Vater der Israeliten, eine Lüge, um Unheil abzuwehren. Wir denken an Esau. Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, was du gesagt hast. Und da hat sich eine Lüge angeeignet, um sich einen Vorteil zu verschaffen, das Erbe zu bekommen. Und die berühmteste Lüge eines Jüngern, ihr wisst sie alle, da hob er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht. Und das gleich dreimal. Zusammenfassend beschreibt die Bibel drei Arten von Lügnern: den prahlerischen Lügner, den betrügerischen Lügner und den falschen Zeugen. Der prahlerische Lügner brüstet sich mit seinen Leistungen oder seinen Fähigkeiten. Ich bekomme jede Frau. Mit seiner Arroganz ist David gescheitert. Er hatte gedacht, wer sollte mir etwas verbieten können? Ich entscheide, was ich tue und was ich lasse. So hatte er gedacht und gehandelt, bis Nathan kam. Zweitens, ein betrügerischer Lügner ist jemand, der andere absichtlich betrügt und in die Irre führt. Ein Beispiel dafür ist Jakob, dass sein Vater täuschte, um den Segen zu erhalten, der für seinen Bruder bestimmt war. Das führte zu jahrelangem Betrug und Zwietracht in der Familie. Drittens, ein falscher Zeuge ist jemand, der vor Gericht lügt oder falsches Zeugnis ablegt. Im Buch Exodus wird der falsche Zeuge gewarnt, dass er nicht ungestraft bleiben wird. Ein Beispiel für die falschen Zeugen: in der Passionsgeschichte, die falschen Zeugen, die Jesus Christus der Gotteslästerung beschuldigen, was letztlich zu seiner Kreuzigung führte. In jedem Fall sind die Konsequenzen der Lüge in der Bibel schwerwiegend und führen zur Bestrafung, Zwietracht und manchmal zum Tod. Wir erkennen, Lügen schleichen sich überall im Leben hinein, wie damals in der Bibel berichtet, so bis in den heutigen Tag. Durch die Werbung in der Schule, auf dem Arbeitsplatz, im Gespräch miteinander. Es ist ganz normal, versucht zu werden, aber es ist nicht normal für einen Christen, dieser Versuchung Lüge nachzugeben. Wir wollen im zweiten Punkt mal einige Augenblicke Zeit haben, über das menschliche Verhältnis der Lüge nachzudenken. Es geht mal in euch. Und ihr überlegt, nee, ich will nicht weiter sagen. Sich am Telefon verleugnen lassen, das ist schon üblich. Da ist leider nicht zu sprechen, obwohl wir genau wissen, dass meine Frau hinter mir steht. Und schon im Gedanken wird eingeräumt, dass der andere wahrscheinlich gerade nicht will oder gerade nicht möchte, mit jemandem zu reden. Der Handwerker stellt eine Rechnung aus und fragt den Kunden: Welchen Betrag soll ich einsetzen? Oder ich stelle dir gar keine Rechnung aus, ohne Mehrwertsteuer. Und auch bei der Steuererklärung, habt ihr sie alle auch schon abgegeben? Auch da wird getrickst. Alles braucht der Staat ja nicht zu wissen. Ich bezahle ja sowieso schon genug Steuern. Und bei Unpünktlichkeit ist es ganz üblich, Ausreden zu finden. Es war ja zu viel Verkehr auf der Autobahn. Stau. Während das alles scheinbar kleine Lügen sind, kann sich ein solcher Lebensstil, der mit der Wahrheit es nicht so genau nimmt, ganz einfach manifestieren und zu einer einzigen Lebenslüge ausweiten. Weil ich unzufrieden mit mir selbst bin, mit meiner Lebenslage, meinen Begabungen, meinem Aussehen, meinem Besitz, stelle ich mich in der Gesellschaft besser dar. Schneide auf, lasse Details, die mich in ein schlechtes Licht setzen würden, weg und übertreibe, nur um gut dazustehen. Keinen lasse ich sehen, wie es wirklich in mir aussieht, denn ich bin gerade süchtig nach dem Staunen, dem Mitleid und der Anerkennung durch andere. Lüge hat etwas mit der Beziehung im weitesten Sinne zu tun. Und damit meine ich nicht nur die Partnerschaft oder Freundschaft, sondern ganz allgemein. Eine Lüge an sich gibt es nicht. Eine Lüge richtet sich immer an jemanden. Entweder ich belüge einen anderen Menschen, ich belüge mich selbst oder ich belüge Gott. Außerdem kann etwas nur dann eine Lüge sein, wenn der andere von der Wahrheit ausgeht. Also wir müssen jetzt schon mal unterscheiden. Es gibt natürlich Dinge wie Scherz, Witz, Satire, Ironie, aber da weiß der andere ja, das ist ja nicht ernst gemeint. Also das ist keine Lüge. Aber wenn wir meinen, lügen zu müssen, entpuppt sich das meistens als ein Hang zur Bequemlichkeit, zum Vorteil. Die Wahrheit sagen ist nämlich oft lästig und unangenehm. Ist die große Notlüge gerechtfertigt? Die biblische Geschichte erzählt von einer Notlüge. Kennt ihr Schiffra und Pua? Altes Testament. Sie versuchen es mit einer Notlüge. Das ist der Ausgangspunkt der ganzen mosaischen Geschichte. 2. Mose 1, 15 und folgende. Der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schiffra hieß und die andere Pua. Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt helft, dann seht auf das Geschlecht. Wenn es ein Sohn ist, dann tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen, warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lässt? Die Hebammen antworteten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Und darum tat Gott den Hebammen Gutes. Und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, gab Gott ihnen eine Nachkommenschaft. Gegen den Tötungsbefehl setzten die Hebammen ihre Achtung vor Gott und ihre Achtung vor dem Leben und verweigerten sich. Eine Notlüge hilft ihnen, Rede und Antwort zu stehen gegenüber dem mächtigen Pharao. Aber wie das immer so ist, eine Notlüge wendet nie das Blatt vollkommen. Sie gewährt maximal einen Aufschub. Und so ist es auch in unserer Geschichte. Da gebot der König dann nämlich, alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil. Alle Töchter lasst leben. Also die Notlüge half nur bedingt weiter. Sie ist keine Lösung auf Dauer. Dass eine Lüge in diesem Sinn wahrhaftig ist und einen Menschen eher gerecht wird, darüber hat Dietrich Bonhoeffer in seiner Ethik nachgedacht. Wenn ein Lehrer einen Jungen vor versammelter Klasse fragt, ob sein Vater wieder einmal betrunken nach Hause gekommen ist, ist der Junge dann verpflichtet, Ja zu sagen? Der Lehrer missbraucht seine Macht, indem er eine solche Frage stellt. Der Junge antwortet also aufrichtig, wenn er lügt und seinen Vater verteidigt und so viel lügt, wie er kann. Im Gefängnis wurde Bonhoeffer verhört, man wollte Informationen über den Widerstand haben. Einen Wärter gegenüber sagte Bonhoeffer: Wir müssen nicht jedem, der uns fragt, die Wahrheit sagen. Nur Gott. Die Frage der Wahrheit ist also komplexer, als uns lieb ist. Nur mit einfacher Moral, so nach dem Motto, sag immer schön die Wahrheit, kommen wir nicht weiter. Wir müssen im Leben wohl immer den größeren Rahmen, den jeweiligen Kontext mitdenken, um der Wahrheit annähernd gerecht zu werden. Manchmal brauchen Menschen auch Schutz vor der Wahrheit. Und manchmal haben Menschen eben, wie Dietrich Bonhoeffer sagt, keinen Anspruch auf die Wahrheit, weil die Mächtigen damit ehrlichen Menschen zu Opfern der Macht machen können. Ich habe mich bei der Vorbereitung der Predigt, wir hatten das irgendwann mal in der Schule als Buch, intensiv mit einem Menschen beschäftigt, der Salomon Perel heißt. Sagt euch der Name was? Salomon Perel. Er ist 1925 geboren und ihm wurde noch als Junge eine schicksalhafte Frage gestellt. Bist du Jude? Und ihr könnt euch vorstellen, wann ihm das gefragt worden ist. Und in Sekundenschnelle musste er sich zwischen der Treue zu seinem Glauben und der Rettung seines Lebens entscheiden. Perel sagt in einem Buch, das war ein schicksalhafter Moment meines Lebens, wo zwischen Tod und Leben nur eine Haarweite war. Ich wurde gefragt von deutschen Soldaten, die Juden aussortierten zum Erschießen in einer Masse von Flüchtlingen. Und als er mich fragte, der Soldat, ob ich Jude bin, da war mir klar, wenn ich ihm die Wahrheit antworte, bin ich in 5 Minuten erschossen. Aber ich hatte ja ein Problem. Als ich mich von meinen Eltern verabschiedete, hat mein Vater gesagt, unter jeden Umständen bleibe gläubiger Jude, nur dann wird dich Gott beschützen. Und meine Mutter hat mir gesagt, du sollst leben. Nun, als mich der Deutsche fragte, bist du Jude, war der erste Blitz, der mir durch den Kopf ging, mein Vater hat mir gesagt, bleib immer Jude, sonst verlässt dich Gott. Aber mir war auch klar, dass ich die Wahrheit nicht sagen darf. Und dann hörte ich auch die Stimme meiner Mutter. Und die gab mir so ein Gefühl, als ob ein Schutzengel hereinkam. Und da habe ich einfach diese Lüge, kam mir ganz plötzlich, habe ich gesagt, nee, ich bin kein Jude, ich bin Volksdeutsch. Eine kleine Lüge, die aber mein Leben gerettet hat, weil das Wunder geschah, der deutsche Soldat hat mir geglaubt. Salomon Perel, der sich als Selli nennt, hat nicht nur diese eine kurze, lebensrettende Lüge ausgesprochen. Er schlüpfte in die Kleider des Feindes, wechselte scheinbar die Seite und lebte als Hitlerjunge in Nazi-Deutschland. Erst auch nach seiner Pensionierung traute sich der inzwischen in Israel lebende Perel, von dieser Zeit in seinem Leben zu sprechen. Und das ist das Buch Hitlerjunge Salomon. Und damit brachte er seine gesamte Geschichte an die Öffentlichkeit. Die Beispiele deuten darauf hin, dass es Umstände geben kann, unter denen Lügen ein Leben retten kann, was aus biblischer Sicht gerechtfertigt ist. Die möglichen Folgen einer Lüge, um ein Leben zu retten, sollten jedoch sorgfältig bedacht sein. Auch wenn es eine edle und wichtige Aufgabe ist, ein Leben zu retten, kann Lügen negative Folgen haben und die in der Bibel beschriebenen Grundsätze der Wahrheit und Integrität gefährden. Die Bibel ermutigt zur Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit in allen Situationen und erkennt Gott als einen Gott der Wahrheit. Auch wenn es seltene Fälle geben mag, in denen eine Lüge zur Rettung eines Lebens notwendig ist, sollte sie mit Vorsicht und unter Gebet erwogen werden. Wo die Wahrheit nicht zum Guten dient, wo sie nicht Unrecht aufdeckt, nichts hilfreich klärt, da ist sie eine Form des falschen Zeugnisses. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nichts über deinen Nächsten sagen, was ihm schadet. Aber eben noch nicht einmal die Wahrheit. Es sei denn, es geht darum, Unrecht aufzudecken. Im Umkehrschluss heißt das, du sollst über deinen Nächsten Gutes sagen. Du sollst weiter sagen, was ihm dient. Und wie, und so will ich das zum Schluss mal überlegen, könnte das für uns praktisch aussehen. Jürgen Schmieder hat in einem Bestseller geschrieben mit dem Titel »Du sollst nicht lügen« von einem, der auszog, ehrlich zu sein. Das ist ein Erfahrungsbericht über einen Versuch, 40 Tage lang nichts als die Wahrheit zu sagen. Das Ergebnis war blaue Flecken, Nächte auf dem Sofa, diverse Beleidigungen, ein verlorener Freund. Manchmal fühlt er sich befreit und mutig, manchmal deprimiert und verunsichert. Er gerät in ungemütliche, aber auch witzig erhellende Situationen. So nach der Mitte, findest du meinen Hintern fett? Ja, was soll ich denn da sagen? Oder mach doch deinen Mist alleine. Ja, es kann manchmal wehtun, wenn man die Wahrheit sagt. Das wollen wir auch nicht. Also was sollen wir machen? Lügen kann Beziehungen belasten und zerstören. Allerdings kann auch die Wahrheit zu Konflikten führen. Also manchmal auch die Klappe halten. Man muss nicht zu jedem einen Kommentar abgeben. Wie können wir es trotzdem schaffen, ehrlich zu sein? Die Beispiele von vorhin mal ins Positive gesehen. Aus der eigenen Erfahrung. Sich am Telefon verleugnen lassen? Warum muss ich denn sagen, nö, meine Frau ist nicht da? Besser, sie kann jetzt nicht, sie ruft später zurück. Wenn der Handwerker keine Rechnung ausstellt, ja, und dann geht das Ding in 14 Tagen kaputt. Hast keinen Reklamationsgrund. Auch blöd. Das ist ein Betrug an unserem gesamten Gesellschaftssystem. Genauso wie bei der Steuererklärung. So, die kleinen Nebeneinkünfte brauche ich doch nicht anzugeben. Damit betrügen wir uns selbst und die Gesellschaft. Woher soll denn die Gesellschaft, wenn wir keine Steuern bezahlen, Polizei, Feuerwehr, wenn wir keine Krankenbeiträge bezahlen? Woher wollen wir denn das alles finanzieren? Und wer jetzt in Chemnitz durch die Stadt fährt, da fährt von einer Staufalle in die andere. Nevestraße soll nächste Woche wieder auf sein, nach anderthalb Jahren. Ich bin sehr oft jetzt, wo ich nach Aue fahren musste, auf die Nevestraße in die Staufalle gefahren. Und wenn ich in Aue zu spät gekommen bin, könnte ich mich durch diesen Stau entschuldigen. Ja, wisst doch, in Chemnitz geht gar nichts mehr. Nee, ich bin zu spät aufgestanden. Das ist die Wahrheit. Wahrheit kann manchmal wehtun. Also, wie steht es mit unserer Wahrheitsliebe? Was ist Wahrheit? Aber bevor uns wir diesem Thema der Wahrheit zuwenden, nun den zweiten Teil der Predigt. Was ist Verleumdung? Und schon wieder habe ich gelogen. Alleine das Wort nun ist eine Lüge. Damit suggeriere ich euch nämlich, jetzt dauert die Predigt noch dreimal so lange. Richtig ist der Satz so formuliert, wir wollen uns in zwei späteren Predigten diesen Fragen zuwenden. Bis dahin wünsche ich euch eine gesegnete Zeit und das ist nicht gelogen. Amen.